Es gibt etablierte Unternehmen, die von solchen Wachstumstrends und von echten Wachstumswellen profitieren, zu investieren. Und auch die haben wir gefunden. Wenn wir eine günstige Aktie haben, wenn die einfach günstig bleibt, wenn die in der Bewertung nicht vorankommt, wenn die sich nicht entwickelt, dann ist die halt uninteressant. Ne? Vermögenswerte, die einen laufenden Ertrag mit Stabilität beziehungsweise auch mit Wachstumsmöglichkeiten entsprechend verkörpern, das sind interessante Vermögensanlagen.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money und wir sind nach wie vor on the road unterwegs in Frankfurt und noch in der Dekker-Zentrale nicht, aber im Maschinen, im Denker-Maschinenraum, so will ich es nennen, an einem kleinen geheimen Ort außerhalb der Innenstadt. Nein, im Ernst, heute wollen wir ein wenig mal wieder über das ganz große Thema, Lieblingsthema aller Anleger reden, nämlich Dividenden. Dafür habe ich einen spannenden Gast zum ersten Mal bei uns auf dem Kanal. Er ist Fondsmanager beim Flaggschiff, darf man eigentlich so sagen, Dekker Dividendenstrategie. Herzlich willkommen auf dem Kanal, Gunter Kramert.
Guten Tag, grüß Sie.
Freut mich sehr, dass das mal klappt und wir uns auch mal über dieses Thema unterhalten. Für wen sind eigentlich, wenn wir mal so ganz simpel anfangen, für wen ist das Thema Dividendenstrategie im Portfolio eigentlich was?
Naja, grundsätzlich ist es ja für jeden Anleger, der in irgendeiner Form in seiner Vermögensallokation Aktien unterbringen kann, als ein Thema, als eine Form in Aktien zu investieren, auch das Dividendenthema spannend. Mit Dividendenwerten greift man ja innerhalb der Aktienmärkte durchaus, ich würde mal sagen, eher etablierte Unternehmen ab. Man muss trotzdem natürlich reinschauen, was genau verkörpern die Unternehmen, wie stark sind die aufgestellt. Man darf deswegen, glaube ich, nicht den Fehler machen, nur allein an der Dividendenrendite orientiert seine Auswahl zu treffen. Man muss nach meiner Überzeugung tatsächlich eine Mischung von sehr gesunden Unternehmen entsprechend kombinieren, die dann auch wirklich aus allen Sektoren, aus allen Regionen entsprechend kommen und die auch eine gute Zukunft entsprechend erwarten lassen. Das ist für uns quasi der Aufhänger zu sagen, für uns ist bei der Auswahl der Dividendenwerte die sogenannte Dividendenqualität, wie wir es beschreiben, entsprechend wichtig. Da gehört dazu eine konsistente Dividendenhistorie, da gehört das Wachstum nach vorne mit dazu. Und natürlich auch die Dividendenrendite als solche. Aber die Dividendenrendite ist halt nur ein Baustein. Wir achten halt dezidiert stark auch auf die Wachstumsperspektiven, auf die Konsistenz in der Vergangenheit und eben auf die Geschäftsmodellstärke und Stabilität und das Ganze eben auf globaler Basis, um dort insgesamt quasi einen Korb abzubilden und ins Portfolio zu stecken, das auch ein gutes Wertentwicklungspotenzial hat. Also insoweit Dividenden. Orientierung ist eine Form, denke ich, von kluger Vorgehensweise innerhalb von Aktienmärkten. Eine gute Form. Es gibt natürlich wachstumsorientierte Strategien. Auch die kann man entsprechend dann mit einbeziehen. Ich denke nur für den ersten Schritt, wenn man eben auch in Aktienportfolios investiert, ist eine Dividendenorientierung wegen der tendenziell auch vielleicht eher ein bisschen defensiveren Charakteristik. Also wir reden über etablierte Unternehmen, die ihren Märkten schon entsprechend stark positioniert sind. Ein erster guter Weg und man schafft damit, so ist unsere Überzeugung, relativ gut aktienadäquate Renditen mit so einem Portfolio auch zu erwirtschaften, mit eher mal gemäßigtem Risiko.
Jetzt kann man natürlich sagen, die letzten zwei Jahre war ein sehr großer Fokus auf das Thema Growth. Und das war so das, was alle, die so ein bisschen flexibel unterwegs sind als Privatanleger, aber sagst, okay, das war das Ding. Und weil KI ja immer noch ein Ding ist, sind natürlich auch viele unterwegs und sagen, ja, warum sollte ich denn jetzt vom Growth-Pfad abweichen? Also ist da jetzt die Frage Dividende oder Growth?
Ja, für uns ist es ja immer die Sache, dass Diversifikation ja auch in einem Vermögen grundsätzlich mal wichtig ist. Und deswegen auch unterschiedliche Stile in ein Portfolio und in ein Vermögen insgesamt einzubauen, ist entscheidend wichtig. Und Sie haben es geschrieben, ne? Artificial Intelligence, KI, ist ein ganz, ganz großes Thema geworden. Ja. Und das haben auch wir zur Kenntnis genommen. Und da hat es natürlich dezidiert für Wachstumsstrategien, wachstumsorientierte Strategien natürlich einen extrem starken Hintergrund gegeben. Die haben auch gut funktioniert. Wir sehen aber auch, es gibt etablierte Unternehmen, die von solchen Wachstumstrends und von echten Wachstumswellen profitieren, zu investieren. Und auch die haben wir gefunden. Wir haben dementsprechend auch in unserem Dividendenportfolio Technologie keineswegs vernachlässigt. Wir haben also mit Technologie, mit Finanzwerten und Gesundheitswerten, die eigentlich für uns drei ganz großen Bausteine auch als größte Teile im Portfolio abgebildet und versuchen auch natürlich mit dem Thema entsprechend mit zu profitieren, wo wir die Wertentwicklungschance und die Dividendenwachstumsgelegenheiten entsprechend sehen. Also wir ignorieren das auch gar nicht, aber wir setzen es eben gerade in der Dividendenstrategie auch, glaube ich, in ein gesundes Verhältnis mit tendenziell auch eben etablierteren Unternehmensformen, die jetzt nicht den ganz starken Fokus auf die Wachstumsthemen haben und mit dieser ausgewogenen Struktur und Strategie, Wachstum, aber auch Etabliertes an Unternehmerschaft zu kombinieren, schaffen wir es, glaube ich, schon auch, entsprechend attraktive Aktienrenditen oder Portfoliorenditen zu erwirtschaften, daraus auch entsprechende Ausschüttungen für die Anleger entsprechend zu generieren. Das ist auch ein Anlegerbedürfnis, ja, entsprechend über stetige Mittelzuflüsse, über stetige Ertragsausschüttungen zu profitieren. Das schafft man natürlich alleine mit den Wachstumsunternehmen, die dann an den modernen Trends etabliert sind und die noch viel Kapital brauchen, auch für die Entwicklung, so direkt nicht. Und in der Kombination, glaube ich, schaffen wir es ganz gut, elementare Anlegerbedürfnisse zu bedienen und ignorieren dann Wachstumsperspektiven nicht, aber wir beziehen sie eben mit ein und kombinieren sie eben mit konventionelleren Strukturen ganz günstig.
Also es schließt sich nicht aus, dass man beides ein bisschen im Portfolio hat, ne?
So ist, ich glaube sogar, es gehört dazu. Also Wenn man zu sehr auf positiv noch formuliert etablierte, teilweise aber auch entsprechend perspektivarme Sektoren, Industrien zu sehr setzt, die oftmals eben versuchen, mit attraktiven oder hohen Dividendenrenditen Investoren zu gewinnen, aber die es eben nicht schaffen, sich richtig für die Zukunft zu positionieren und die große Gefahr laufen, einfach in der Aktienkursentwicklung deutliche Schwäche zu zeigen für die entsprechend kommenden Jahre, dann ist es eher eine gefährliche Strategie. Also wir sind dezidiert in unserem Analysebereich darauf ausgerichtet, eben die Unternehmen zu selektieren, die dann eben eine vielversprechende Zukunft tatsächlich verkörpern, aber auch die auszusortieren, die, obwohl die Dividendenrendite heute spannend aussieht, einfach keine Zukunft haben. Ne? Und wer eben über Verschuldung oder wer über ein sterbendes Geschäftsmodell noch seine Dividendenerträge heute irgendwie versucht zu erstellen, aber die dann nicht dauerhaft erwirtschaften kann und dann irgendwann mit Dividendenkürzungen kommt, der macht für seine Anleger keine Wertschöpfung, der zerstört am Ende Wert. Und wir versuchen da natürlich vorsichtig zu sein. Und die Unternehmen, die da gefährlich unterwegs sind und noch Wachstumstrends einfach nicht wahrnehmen können, rauszusortieren.
Da kommen wir gleich noch ein bisschen zu diesem Qualitätsthema und natürlich auch so ein bisschen dem Suchen und Finden. Ist das, wenn wir mal so ein bisschen die aktuelle Marktlage uns anschauen, wo wir eben herkommen, die letzten Monate, wir kommen jetzt in diesen berühmten Zinssenkungszyklus rein. Es ist alles noch recht tuffig, aber wir sehen eben auch zum Beispiel im Tech-Bereich und bei vielen anderen Big Caps hohe Bewertungen. Ist das in dieser Gesamtgemengenlage nicht eine interessante Phase für Dividendenwerte? Bevor vielleicht irgendwann mal später solche Sachen wie Zykliker und so weiter kommen. Jetzt mal rein von der Timing in Anführungszeichen Sache.
Also wir sehen das so, dass grundsätzlich die Tendenz hin zu niedrigeren Zinsen, und das sehen wir ja global, ne? Die allerwichtigsten Notenbanken global haben eben schon begonnen, die Zinsen zu senken, und das halten wir für den Anfang einer längeren Entwicklung. Die uns hoffentlich nicht mehr Richtung Nullzinswelt führt, aber die grundsätzlich mal in eine Richtung geht, wo dann grundsätzlich alle Vermögenswerte, die einen laufenden Ertrag mit Stabilität beziehungsweise auch mit Wachstumsmöglichkeiten entsprechend verkörpern, das sind interessante Vermögensanlagen. Und da gehören, denke ich, bin ich überzeugt, substanziell auch die guten Dividendenzahler, die eben eine Dividendenwachstumsperspektive haben, absolut mit dazu. Und das ist genau der Vorgang, den wir entsprechend dann bei der Portfoliokonstruktion entsprechend wählen, wo wir sagen, wir kombinieren Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen, die eine gute etablierte Geschäftsbasis haben, aus der heraus Dividenden erwirtschaftet werden können, mit den Unternehmen, die schon auch Dividende zahlen, aber die eine Wachstumsorientierung haben. Wie besagt, Technologie, Gesundheitswesen, Industriewerte gehören da entsprechend mit dazu. Und wir kombinieren die dann einfach mit der Suche quasi, welche Unternehmen haben auch operativen Rückenwind. Wir können ja sehen, in der Welt werden durch Förderprogramme und bestimmte sektornahe Konjunkturschwankungen auch eigene Dynamiken in bestimmten Branchen erzeugt. Die können davon entsprechend profitieren, und dementsprechend gestalten wir die Auswahl, sodass wir glauben, dass unser Portfolio robust in der Wertentwicklung aufgestellt ist, gute laufende Erträge erwirtschaftet, aber auch entsprechende Risiken minimiert, gegenüber einer reinen wachstumsorientierten Strategie.
Und auf dem andererseits natürlich auch der Wachstumsidee nicht völlig quasi fern bleibt. Das wäre ja eben, nichts ist schlimmer als entgangener Gewinn, genau, wie man so schön sagt, wenn man die großen Potenziale liegen lässt. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen über das Thema Dividendenqualität reden. Was ist für Sie eine richtige Dividendenperle? Also was muss die haben?
Also die drei Aspekte, wie ich sie benannt habe, kommen natürlich in der Kombination einfach dazu. Wir suchen Unternehmen mit einer relativ guten Dividendenhistorie. Also wir wollen auch, dass durch die Dividendenhistorie schon mal das Unternehmen und das Management gezeigt hat, dass sie im Sinne des Aktionärs operieren. Ja. Also die Historie gehört dazu. Es gehört die Dividendenrendite als solches schon mit dazu, weil eine Dividende muss in irgendeiner Form relevant sein. Also eine 0,01% Dividendenrendite, die mag vielleicht noch als initiale Dividendenrendite irgendwie tragfähig sein, wenn das Geschäftsmodell nach vorne die Zukunft hat, aber da muss man eben bisschen vorsichtig sein, dass man hier irgendwie sozusagen irgendwie Signalen sozusagen aufsetzt. Ja. Aber dann natürlich das Wachstumspotenzial ist entscheidend wichtig. Und beim Wachstumspotenzial schauen wir uns eben die Unternehmen an, welche Geschäftsmodelle verkörpern die. Sind die Geschäftsmodelle stabil? Das heißt, hat das Unternehmen Know-how? Hat das Unternehmen wiederkehrende Umsätze und laufende Erträge, die quasi die Gewinne erwirtschaften lassen, um nach vorne hinaus auch Wachstum zu generieren? Und wir schauen dezidiert besonders stark auf die freien Cashflows, also wie viel Cashflow kann das Unternehmen dann auch unter Abzug von den erforderlichen Investitionen in eigene Kapazitäten wie auch in Forschung und Entwicklung entsprechend realisieren. Hohe Margen sind dann halt immer so ein Stück weit natürlich hilfreich. Orientiert an diesen Wachstumsperspektiven, aber immer kombiniert in der Suche nach guten, stabilen Gewinnen und guten, stabilen Free Cashflows. Und natürlich müssen die wachsen können in die Zukunft. Gestaltet sich aus diesem Dreiklang dann quasi für uns das Bild. Ist es ein Unternehmen, was eben mit der Zukunftsperspektive, aber auch einer gesunden Dividendenorientierung und damit der Teilhabe für Aktionäre entsprechend gut strukturiert ist oder nicht? Wofür ich auch plädiere, wo ich überzeugt bin, dass es notwendig ist. Man muss dann entsprechend auch, und das betrifft natürlich gerade viele US-amerikanische Unternehmen, gerade bei der Gewinnverwendung und der Cashflow-Verwendung dann eben auch die Aktienrückkäufe mit berücksichtigen. Ja. Ich befürchte, man macht einen großen Fehler, wenn man dann zu sehr auf die reine Dividende fokussiert, gerade in den USA, und gerade die starken Unternehmen zahlen doch relativ viel Geld auch indirekt quasi an die Aktionäre über Aktienrückkäufe zurück. Insoweit muss man Dividende und Aktienrückkäufe in der Kombination zumindest analysieren und betrachten. Bin auch der Meinung, dass tendenziell für viele amerikanische Unternehmen tatsächlich Rückkäufe einfach ein Stück weit attraktiver sind und sie deswegen auch diesen Weg gehen. Insoweit Aktienrückkäufe zu ignorieren, ist gefährlich in der Analyse und in der Frage, ob ein Unternehmen dann für ein Dividendenportfolio zustande oder passend wird. Und das versuchen wir mit einzubeziehen und bekommen dann schon, glaube ich, ein recht rundes Bild. Ist ein Unternehmen dann auch für uns interessant oder nicht? Und so kommt es dann auch in unserem Portfolio effektiv, dass wir dann doch mit dieser Einbeziehung auch knapp oder um die 50% amerikanische Unternehmen mit im Bestand haben, wo die durchschnittliche Dividendenrendite schon etwas niedriger ist, als in Europa das der Fall ist. Aber so kommt es eben dann doch zustande, dass wir einen wesentlichen Block in Nordamerika investiert haben. Danach natürlich Europa mit sehr, sehr signifikantem Gewicht, fast 40% entsprechend mit enthalten ist. Und die restlichen 10%, 12%, 15% sind dann eben im Rest der Welt, wo es immer noch weiterhin tolle Unternehmen gibt mit eigenen Stärken, mit Know-how, mit irgendwelchen Vorteilen, die vor Ort einfach gegeben sind, wo auch Japan eine Rolle spielt. Da sind wir dann mit entsprechend aktiv. Aber da müssen genau die gleichen Attribute erfüllt werden. Wir brauchen eine gewisse Dividendenhistorie, wir brauchen Wachstumsperspektiven und eine Dividende, die den Namen verdient.
Ab was für Renditeniveaus macht es denn überhaupt Sinn, ein Unternehmen als einen echten Dividendenwert zu sehen? Weil das unterscheidet natürlich schon ein bisschen, ob das der Teil des Portfolios in Anführungszeichen ist oder ob wir auf der Wachstumsseite unterwegs sind, wo man dann eben sagen muss, okay, Dividende ist eigentlich scheißegal. Hauptsache, das Ding geht durch die Decke wegen eben sehr hoher Wachstumsraten.
Und also wir tun ja uns doch mit zwei verschiedene Welten. Wir tun es natürlich mit so ganz fixen Größen etwas schwer. Und es gibt natürlich einzelne Unternehmen, die eben schon lange Jahre jetzt über Aktienrückkäufe quasi erwirtschaftete Gewinne und freie Cashflows an Aktionäre zurückgeben und dann langsam erst beginnen mit Dividenden. Wie gesagt, wir sehen es ein bisschen in der Kombination. Für mich sind ein paar Zahlen ganz entscheidend wichtig. Auf globaler Ebene liegt die durchschnittliche Dividendenrendite nach unserer Analyse ganz knapp unter 2%.
Ja.
So, und wenn wir ein Portfolio erstellen, was eine spürbar darüber liegende Dividendenrendite mit den genannten noch Möglichkeiten für Wachstum entsprechend generiert, dann glauben wir, kommen wir diesem Anspruch, entsprechend dividendenorientiert anzulegen, recht gut entgegen. Wir haben momentan bei uns im Portfolio eine durchschnittliche gewichtete Dividendenrendite der Werte von 2,65%. Und ich glaube, damit kommen wir dem Anspruch ganz gut entgegen und werden trotzdem immer noch auch das Potenzial, was Wachstumswerte einfach verkörpern, die dann durchaus auch mal nur 1% Dividendenrendite haben oder 1,5% Dividendenrendite haben, weil die attraktive Wertschöpfungspotenziale haben, die einzubeziehen, dem Anspruch vom Portfolio effektiv gerecht.
Genau, es ist ja fürs Gesamtportfolio ist es gut. Ja. Das kann ja jeder dann auch so daran nachbauen. Aber ich denke auch immer so, Werte unter 2% brauchst du jetzt nicht mit Dividende argumentieren, sondern da musst du natürlich schon ein sehr viel größeres Potenzial auf der Aktienseite sehen.
Da brauche ich halt die Wertentwicklungsperspektive und ich brauche einfach die Perspektive, dass ich dieses Unternehmen in einem etablierteren Zustand dann einfach in eine dermaßen profitable Organisation entwickelt, dass ich eben dann in der Zukunft mit deutlich besseren Dividenden rechnen kann. Und die Werte gibt es mannigfaltig in der Welt.
Am Ende des Tages sind doch Dividendenstrategien tendenziell auch das, was man früher Value nannte. Vielleicht mit ein bisschen weniger der Blick auf die Bewertung im Kaufen, aber in der Strategie und in der Auswahl ist es sehr viel klassisches Value.
Da mag es Tendenzen geben. Ich tue mir nur mit dieser Begrifflichkeit und mit dieser Einordnung schon etwas schwer. Weil wir laufen genau, wenn wir diese Attribute so in den Vordergrund stellen und wenn wir dann quasi nicht verhindern, auch mit der Portfoliostruktur einigermaßen ausgewogen in solchen Faktorthemen, in solchen Faktor-Exposures, wie wir es nennen, unterwegs zu sein, dann laufen wir Gefahr, halt wirklich nur in bestimmten Zeiträumen sozusagen mit dem Portfolio eine gute Wertentwicklung zu erzielen. Wir erinnern uns alle in den 2000er Jahren im ersten Jahrzehnt nach der Internetkrise, da gab es diese Phase, wo die sogenannten Value-Werte eine enorm starke Entwicklung genommen haben, aber in einer Zeit dann nach der Weltfinanzkrise mit dynamischerer Entwicklung waren das die Ladenhüter schlechthin. Genau, und da reden wir über Zeiträume von 3, 4, 5 Jahre, wo dann eine quasi am Stil ausgerichtete Portfoliopolitik tendenziell unerfreuliche Wertentwicklungen genommen hat, weil einfach der Stil und das verkörperte Charakteristikum dahinter für viele Investoren gar nicht spannend war. Das ist für uns der Anlass zu sagen, wir schauen stetig in die Portfolio Faktorausrichtung auch rein und wir wollen faktorseitig, also ob das jetzt wachstumsorientiert ist, ob das value-orientiert ist, ob das defensive-orientiert ist, ob das zyklisch-orientiert ist, eine eher tendenziell ausgeglichene, natürlich in Nuancen mal in bestimmte Bereiche verschobene Struktur besitzen, aber wir versuchen diese Faktoren einigermaßen ausgeglichen zu gestalten, damit wir nicht Gefahr laufen, in irgendeine Phase zu kommen, die dann geprägt ist von Zinsrückgang oder Zinsanstieg, von Ölpreisentwicklung nach oben, nach unten, von Wachstumsdynamisierung oder Wachstumsverlangsamung, wo dann solche Faktoren aufs Portfolio wirken, aber zu einseitig wirken und dann quasi die Wertentwicklung so schwierig gestalten und so riskant oder schwach sich entwickeln lassen, dass dann das Portfolio für Anleger uninteressant ist. Also wir haben schon den Anspruch damit auch in verschiedenen Phasen für Anleger attraktive Renditen dann zu erwirtschaften und vermeiden dann halt so eine richtig starke Value oder Growth oder wie auch immer geartete Ausrichtung.
Daher kam auch meine Frage natürlich, wenn man jetzt den Privatanleger draußen hat, der natürlich sein Portfolio selber managt und jetzt ausschließlich eben auf der in der Welt der Dividendenqualität unterwegs ist, wird er wahrscheinlich ein bisschen was liegen lassen. Daher kam die Frage mit dem Value. Denn er wird tendenziell solche klassischen alten Flaggschiffe sehen und eben sehr viel Wachstum liegen lassen. Also daher kam die Frage nicht um.
Das ist nichts. Auch nachvollziehbar. Ne? Und man kann ja genau auch dafür entsprechend viele Zahlen ganz gut heranziehen. Wir wissen nur aus der Erfahrung heraus, viele Aktien, die günstig erscheinen, bleiben halt problematischerweise lange günstig. Und es hilft uns ja nicht in der Wertentwicklung, wenn wir eine günstige Aktie haben, wenn die einfach günstig bleibt, wenn die in der Bewertung nicht vorankommt, wenn die sich nicht entwickelt, dann ist es halt ein Investment, was vielleicht für die ganz lange Frist spannend ist, aber für den Zeitraum, wo wir sagen, wir wollen hier und wir müssen hier auch für Anleger ordentliche Renditen erzielen, dann ist die halt uninteressant. Ne? Und deswegen ist die starke Ausrichtung nach einem Stil wie Value, wenn es mal Rückenwind hat, noch in Ordnung, aber den Rückenwind, den muss es dann eben auch irgendwo natürlich irgendwo hergeben. Ne? Dann ist der Zins vielleicht die richtige Rückenwindentwicklung dafür. Davon ganz abgesehen, wir sind jetzt in der Zinssenkungsphase global. Das hilft natürlich einfach diesen stetig Ertrag erzeugenden Anlagen grundsätzlich in einer vorteilhaften Weise.
Gut, letzten Endes kann man auch sagen, sinkende Zinsen hilft natürlich im Wirtschaftsapparat so ziemlich jedem. Sei es das kleine Wachstumsunternehmen, das natürlich stark fremdfinanziert ist, sei es eben einem Dividendenwert vielleicht, weil er wieder attraktiver wird in Relation zu einer Anleihe.
Und ich finde, das darf man gar nicht unterschätzen. Wir haben jetzt viele Jahre sehr niedrigen Wachstums und nach der Inflationswelle auch des deutlichen Zinsanstiegs vor uns gesehen. Und wir diskutieren ja jetzt ganz häufig, ja, wann wird denn die Wirtschaft wieder dynamischer? Wann gehen die Wachstumsraten wieder nach oben? Gerade in Deutschland reden wir über eine quasi Dauerrezession. Wir dürfen gar nicht unterschätzen, bin ich davon überzeugt, dass wenn wir mit einer gewissen Zeit Routine mit einem Zeitablauf, niedrigere Zinsen sehen, dass wir positive Impulse für Immobilienmärkte sehen, dass wir da wieder Ausgaben sehen und eine stärkere Bautätigkeit sehen. Wir glauben auch fest daran, dass Automobilmärkte, die ja momentan extrem kritisch sind, ne, wo wir mit chinesischem Wettbewerb und vielen anderen Problemen gerade kämpfen,
Ausstellungen.
So. Ja. Mit niedrigeren Zinsen wird eben auch Autofinanzierung günstiger. Ne? Und unsere Analyse sagt uns eigentlich, ne, die da draußen fahrende Flotte an Fahrzeugen, die altert ja von Monat zu Monat. Das heißt, ein Bedarf für Erneuerung ist da. Hohe Zinsen sperren hier natürlich ein Stück weit die Entwicklung. Ja. Und fallende Zinsen werden auch dort helfen. Das heißt, wir haben Immobilienmärkte und alles, was dranhängt, inklusive der Ausstattung von Häusern, über die Gebäudesteuerung, über alle Haushaltsgeräte, die man braucht, bis hin zu Automärkten, die werden von niedrigeren Zinsen entsprechend natürlich mit Zeitverzug, bis der Konsument es merkt, dass hier Refinanzierung günstiger geworden ist, davon profitieren. Das ist meine große Hoffnung für 2025, sofern neue Verwerfungen ausbleiben, dass sich eine Konjunktur in der westlichen Welt richtig deutlich dynamisieren kann, wenn hier erst entsprechend mal Nachfragedynamik entsprechend von der Endnachfrage, wie wir so formulieren, positiv aufkommt. Wir haben lange Zeit fehlende Endnachfrage gesehen in vielen Bereichen. Sagen wir, dümpeln ja quasi auf diesem niedrigen Wachstum global entsprechend eine Zeit lang dahin. Aber da kann eine echte neue Dynamik entstehen. Davon bin ich überzeugt. Und da werden viele Unternehmen, die dann in diese Märkte entsprechend mit ihren Produkten liefern können, profitieren.
Ja, hoffen wir, dass es tatsächlich auch so kommt. Seid ihr jetzt zum Beispiel in, wenn wir jetzt, wir haben Europa natürlich angesprochen und natürlich auch diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, was das Wachstum angeht und die Potenziale angeht. Schaut ihr in der, auch auf der Dividendenseite, also bei den Dividendenwerten, innerhalb beispielsweise Europas, unterscheidet ihr da sehr nach den Regionen? Dann haben wir auch jetzt innerhalb von Europa, na, Italien, Spanien, die den zwei Großen deutlich entflohen ist. Reflektiert ihr das auch in der Anlagestrategie?
Also wir schauen sehr genau darauf hin, wo die Unternehmen aktiv sind. Ja. Das muss man natürlich auch für die europäischen großen Unternehmen positiv sagen.
Im Ausland,
die sind natürlich eigentlich tendenziell globalisiert. Ja. Ansonsten versuchen wir nachzuvollziehen, wo sind Märkte, wo sind Nischen, wo sind Bereiche, wo die Nachfrage entsprechend sich dynamisieren kann nach vorne und suchen da natürlich entweder, weil durch Impulse von außen, durch Förderprogramme oder durch aufgestaute Nachfrage oder durch eben genannte Aspekte wie fallende Zinsen, bessere Nachfrage entsteht. Und dann sind wir auch weiterhin in Automobilwerten investiert und wir sind weiterhin auch in Immobilienwerten investiert, auch wenn die Quoten da tendenziell momentan eher niedrig sind. Aber die, die dort am besten positioniert sind und die von der kommenden Dynamik gut profitieren können, da sind wir weiter investiert. Und das sind dann europäische Unternehmen genauso wie amerikanische Unternehmen.
Hm. Das große Thema natürlich bei den Dividenden ist natürlich immer dieses Thema mit den Ausschüttungsquoten. Der eine oder andere ignoriert das auch immer ganz gerne mal. Vor allem dann natürlich, wenn mal irgendein Unternehmen da mal kräftiger dran schraubt, um irgendwie wieder ein bisschen attraktiv zu sein. Was sind so, auch da natürlich ist das alles immer nicht in Stein gemeißelt. Jedes Unternehmen ist da etwas anders, gerade was die Cashflows angeht. Aber was sind so die Bandbreiten, wo ihr hellhörig werdet oder wo das für euch immer noch attraktiv und okay und akzeptabel ist und ab wann es auch nicht mehr so cool ist?
Also es ist eine ganz, ganz wichtige Frage und die schauen wir uns sehr, sehr genau bei den Unternehmen an. Und grundsätzlich sind wir davon überzeugt, ein Unternehmen, das nicht willens ist oder nicht in der Lage ist, Klammer auf, durch zyklische Schwäche oder durch Fehler in dem Management, in der Entwicklung, in der Positionierung in den Märkten, ein Unternehmen, das nicht in der Lage ist, in die Zukunft zu investieren, also erstens mal in Kapazitäten und zweitens in Forschung und Entwicklung zu investieren, wird es langfristig nicht schaffen. Ja. Und in die Zukunft zu investieren heißt, ich schütte weniger als Unternehmen aus, als ich als Gewinn und freien Cashflow erwirtschafte. Und wenn wir dann eben auf Ausschüttungsquoten kommen, dann ist es für mich schon so eine Maßgabe. Ich meine, bis zu 60%, wenn das Geschäft entsprechend, sage ich mal, konservativ, defensiv und stark orientiert ist, akzeptiere ich jede Ausschüttung, wenn ich davon ausgehen kann, dass mit den restlichen Mitteln das Unternehmen die Zukunft gestalten kann, dann ist das in Ordnung. Es gibt einzelne Geschäftsmodelle, da werden aus welchen Gründen auch immer 80-90% ausgeschüttet. Auch die haben dann meinetwegen ihre Begründung auch in einem Portfolio. Aber grundsätzlich achten wir darauf, dass sowohl Gewinne, also Jahresüberschüsse, wie auch entsprechend die freien Cashflows, und zwar freie Cashflows, unter Berücksichtigung von entsprechenden Investitionen in die Zukunft stark sind, dass genau die Finanzierung entsprechend vorgenommen werden kann. Jedes Unternehmen, was kurzfristig spart, gefährdet im Zweifel seine Zukunft. Und das haben wir in ganz vielen Branchen schon gesehen, gerade wenn die kapitalintensiv sind. Wer vernachlässigt in eigene Kapazitäten, in Wachstum und eben in Forschung und Entwicklung zu investieren, der wird früher oder später massive Probleme bekommen. Und das sind die Aktien, die dann gerne mal mit 7-8% Dividendenrendite dastehen, aber die es einfach gar nicht schaffen, quasi zukünftiges Wachstum zu generieren. Und insoweit ist die Dividendenrendite alleine ein sehr, sehr schwieriger Verweis quasi auf die Zukunftsfähigkeit und auf die dauerhaft erzielbaren Renditen. Also für uns ist es völlig in Ordnung, wenn eine Firma 1,5-3% Dividendenrendite hat, entsprechend Wachstum in der Dividendenausschüttung verkörpern kann, wenn die Ausschüttungsquote irgendwie um die 50% vom Jahresüberschuss und freien Cashflow steht, aber wenn darüber hinaus eben echte Wachstumsperspektiven bereitstehen, dann hat eben diese Aktie Zukunft, weil sie entsprechende Dividenden zahlen kann, aber weil sie eben auch für künftiges Wachstum investieren kann und stetiges Gewinnwachstum und Dividendenwachstum erzeugt.
Also im Prinzip bei denen, die ein bisschen geiziger sind, weil sie noch an ihre Zukunft glauben. Vereinfacht gesagt, ne?
Wir lassen uns natürlich gerne erklären, wo gehen denn die Investitionen rein? Ja. Was soll denn investiert werden? Und wir lassen uns dann zeigen, welche Projekte sind es? Und versuchen uns ein Bild zu machen, sind denn diese Projekte, sind die Produkte zukunftsfähig, ja oder nein? Und wir sind natürlich auch da mal vor Fehleinschätzungen nicht gefeit. Aber grundsätzlich, wir erwarten, dass Unternehmer und die Unternehmenslenker eine Idee haben, wo sie in der Zukunft sein wollen. Und es erfordert eben Investitionen. Jede Infrastruktur, die sich erhalten muss, erfordert Investitionen. Und die muss ein Unternehmen einfach vornehmen, sonst ist die Zukunft gefährdet.
Aber ist man am Ende des Tages, also wenn man eben sich nach guten Dividendenwerten für sein Portfolio umschaut, dann doch wieder bei den sehr klassischen, sehr defensiven Versicherern, Banken, also der gesamte Finanzapparat, weiß nicht, Pharma noch, die Klassiker eben.
Also wir haben drei ganz große Blöcke, von denen wir überzeugt sind, dass sie genau diese Kombination von Dividende, die sie zahlen, die Dividendenhistorie, die da war und das Wachstum verkörpern können, dass die stark sind. Und da gehören mehr oder weniger gleichgewichtet für uns dazu der Technologiebereich. Und auch da gibt es Dividendenzahler und sehr freie Cashflow generierende Unternehmen. Ja. Das ist gleich und ebenbürtig mit dem Gesundheitswesen und den Finanzen. Und auch in Finanzen gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister. Das sind für uns die drei großen Blöcke, weil die gewähren für uns eine stabile, gute Ausschüttungskapazität und Wachstum nach vorne.
Die sind so ein bisschen die Basis quasi.
Die sind für uns die Basis tatsächlich. Da kommt natürlich dazu ein Industriebereich. Die Industrie hat sich die letzten 20 Jahre ja enorm gewandelt. Während vor 20, 25, 30 Jahren Maschinenbauer in einem wahnsinnig wettbewerbsintensiven Umfeld unterwegs waren, haben sich ja fast alle spezialisiert und jedes Spezial-Know-how, was dort existiert, oder wie eine Siemens, die eben in eine digitale Infrastruktur und in Fabrikautomation investiert hat und die für mich heute das beste Fabrikautomationsproduktangebot in der Welt hat. Die Unternehmen der Industrie haben sich so spezialisiert, sind so Know-how-intensiv und auch durch Patente geschützt, Know-how-intensiv geworden, dass sich die eben als Geschäftsmodell deutlich verbessert haben. Insoweit sind auch Industrieunternehmen für uns spannend. Das ist so der vierte Block, den wir im Portfolio drin haben und gleichwertig damit auch der gesamte Konsumbereich. Ne? Durch demografische Entwicklung, durch Bevölkerungswachstum, durch Einkommenswachstum nimmt der Konsum zu, sowohl im zyklischen Bereich wie auch im Bedarf des täglichen Lebens. Und wer dort mit guten Produkten, die der Konsument eben nachfragt, die der Konsument schätzt, und damit auch gute Preise erzielen kann, unterwegs ist, der hat eine große Zukunft. So, jetzt haben wir fünf Sektoren quasi genannt. Ne? Ja. Da fallen jetzt nicht so darunter die Telekom-Werte, die ja tendenziell und typischerweise gerne als Dividendenwerte auftauchen. Ja. Da fallen nicht drunter die Versorger. Auch die sind ja ganz bekannt als starke Dividendenzahler oder auch Immobilienwerte, aus denen heraus allein durch Mieteinnahmen oder so die Erträge ja auch generiert werden. Da gibt es spannende Unternehmen, aber aufgrund der Kapitalintensität dahinter sind die Kapitalrenditen gar nicht so spannend und die Wachstumspotenziale aufgrund des hohen Kapitalbedarfs eher mal ein bisschen begrenzt. Und die sind für uns dann mit im Portfolio dabei, aber nicht der Schwerpunkt.
Mhm. Naja gut, oder man hat halt sowas wie die Telekom, die hat aus der Substanz irgendwas bezahlt. Ne? Ist dann schön eine Zeit lang wegen Steuerfreiheit, aber...
Also für uns ist die Deutsche Telekom ein hervorragend aufgestellter Telekom-Konzern.
Absolut. Ja.
Tim Höttges ist das Unternehmen in hervorragendes Fahrwasser
geworden. Im US-Geschäft natürlich vor allem.
Und T-Mobile US ist in den USA wahrscheinlich der beste Telekom-Betreiber überhaupt. Ne? Und die Wertschöpfung, die da jetzt entstanden ist und die jetzt auch weiterhin wahrscheinlich erfolgen wird, wovon wir ausgehen, die fördert auch das Wachstumspotenzial von den Gewinnen und von den Dividenden bei der Telekom. Also das ist dann, sage ich mal, die Ausnahme, die dann eben spezifisch auch in der Analyse für uns als spannendes Investment in einem Bereich dann zutage tritt, wo wir sagen, der Bereich per se ist jetzt nicht ganz so spannend, der kann jetzt nicht der Schwerpunkt sein, aber da ist ein Unternehmen besonders erfolgreich unterwegs und es liegt halt quasi schon an Management und Managementmaßnahmen, das Unternehmen erfolgreich zu gestalten. Und wir kennen alle die sehr unterschiedlichen Servicequalitäten von Telekom-Betreibern. Und dann wissen wir halt, der eine macht es gut und dann sind die Kunden zufrieden und der hat ein gutes Netz und der andere macht es weniger gut. Führt dann dazu, dass die Kunden eher das Unternehmen verlassen. So, und dann haben sie da massive Unterschiede, die sie auch in einem Portfolio berücksichtigen können.
Ja, die massiven Unterschiede hat die Telekom auch zwischen den USA und Deutschland. Aber das ist ein anderes Thema. Ich komme noch mal ganz kurz zurück, nicht so sehr jetzt von der quasi Markt, ich sag mal, taktischen Seite oder Timing-Seite. Aber ist das eine gute Zeit für Dividendenjäger, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen? Bekommen wir in nächster Zeit, deswegen die Frage quasi andersrum, nicht von der Teilungsseite, wieder steigende Dividenden und potenziell auch Renditen?
Also für uns ist, wenn wir die Zahlen betrachten, die wir verarbeiten, das Dividendenwachstum natürlich ganz stark quasi 1:1 gekoppelt an Unternehmensgewinne. Ja. Und nach unserer Analyse steigen jährlich auf globaler Ebene die Unternehmensgewinne in der Region von 5,5-6%. Ja. Und genau in dieser Größenordnung erwarten wir eben auch Dividendenwachstum. Und obwohl wir jetzt schon tendenziell auch für Aktienmärkte ganz gute Quartale hinter uns haben, gehen wir davon aus, ohne weitere Störfaktoren von außen, dass genau dieses Wachstum auch sich so fortsetzen wird. Insoweit setzen wir darauf, dass wir weiter steigende Unternehmensgewinne sehen werden, dass wir weiter steigende Dividenden sehen werden. Insoweit sind auch klug selektierte. Mhm. Und das ist, was ich dann meine, mit einer guten Kombination von verschiedenen Sektoren organisierte Dividendenportfolios spannend. Es gibt eben andere Portfoliostrategien, wachstumsorientierte Portfoliostrategien, haben wir jetzt gerade gesehen, ist natürlich durch AI und KI eine große Welle entstanden und es hat auch viele Aktien nach oben gespült und mit deutlich größeren Wertentwicklungen auch nach oben gebracht, als es vielleicht in der Breite der guten Dividendenwerte der Fall war. Aber heißt am Ende ja auch, dass die Dividendenwerte weiterhin entsprechendes Potenzial haben und dann ist eine dividendenorientierte diversifizierte Strategie und ich sage auch ganz bewusst eine globale Strategie, ja, glaube ich, eine extrem vielversprechende Vorgehensweise, um eben aktienadäquate Renditen mit begrenztem Risiko entsprechend abzubilden. Wir kennen alle diese intensiven Schwankungen der Technologiewerte und der Nasdaq selbst und der Nasdaq-Index ist jetzt ja, sage ich mal, zweifellos einer der Star-Performer
über die Fristen, ja.
Aber es gibt halt noch die andere Möglichkeit, entsprechend gute Renditen mit begrenzterem Risiko entsprechend darzustellen. Und dann sind dafür die Dividendenwerte schon richtig und gut. Und ich glaube auch, dass tendenziell rückläufige Zinsen natürlich dort auch wieder Dividendenwerten zusätzlichen Rückenwind geben werden.
Abschließende Frage, die immer gemein ist. Ich gebe es zu, ich stelle sie trotzdem. Wenn wir bei dem Thema Dividendenwerte sind, was ist nächstes Jahr der heißeste Markt, der heißeste Sektor, die heißeste Ecke, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte?
Boah, das ist wahnsinnig schwierig. Ich würde es tatsächlich eher thematisch einsortieren. Und neben den sektoralen und regionalen Einschätzungen und Strukturen, die wir im Portfolio pflegen, sind schon auch solche Faktorthemen beziehungsweise thematisch ausgerichtete Investments sinnvoll. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Zinssenkungstrend real ist. Und dass jedes Unternehmen, das auf verschiedenen Ebenen von Zinssenkungen entsprechend profitieren wird, bevorzugt ist. Das heißt, aufgrund der Refinanzierung, aufgrund der Nachfrage, die entsteht durch niedrigere Zinsen, das heißt beispielsweise der Immobilienbereich beziehungsweise Zulieferer in den Immobilienbereich, die können spannend sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Automobilwerte, die jetzt überhaupt gar keinen Favoritenstatus haben, wieder zurückkommen können, wenn wir da eine Stabilisierung sehen. Insoweit alles, was durch sinkende Zinsen Rückenwind hat, wird, glaube ich, die nächsten 12-15 Monate tendenziell guten Rückenwind haben und auch von Investoren nochmal entsprechend stärker berücksichtigt werden. Und es erfasst viele Sektoren und viele Regionen.
Das kann ich schon so akzeptieren. Ich glaube, da kann auch jeder so ein bisschen ein Auge drauf werfen. Das hat sehr großen Spaß gemacht, Herr Kammer. Vielen Dank.
Danke Ihnen sehr.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen zum Thema Dividenden. Schreibt es gerne in die Kommentare. Seid ihr die großen Dividendenjäger oder ich weiß, der eine oder andere, wir haben vorher, Martin, hinter der Kamera nicht drüber diskutiert, sind ja doch immer noch All-in-Tech-Werte und sagen sich, bleib mal bloß weg, da musst du Steuern zahlen. Aber wie gesagt, interessiert mich, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann alsbald nächste Woche wieder. Bis dahin. Servus.